Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Fridays for Future heißen die freitäglichen Schülerstreiks für einen konsequenteren Klimaschutz, die sich in vielen europäischen Städten etabliert haben. Doch wer steht hinter der Schülerin Greta Thunberg und ihrem rastlosen Einsatz für das Klima? Unser erstes Thema. Eine Welle extremer häuslicher Gewalt in Portugal und die Ohnmacht der Politik, auch das ein Thema in dieser Sendung. Und wir komplettieren heute unsere Serie über die alten und neuen Fluchtrouten zwischen Spanien und Frankreich. Es geht dann um den Blick auf die politischen Konsequenzen des Flüchtlingsstroms für die Grenzgebiete. Wenn Hamburger Schülerinnen und Schüler heute zu Tausenden für einen konsequenteren Klimaschutz demonstrieren, dann haben sie prominente Unterstützung aus Schweden. Mit Greta Thunberg hat sich die aktuelle Galionsfigur der Klimaschutzbewegung auf den Weg nach Hamburg gemacht. Ihre Kernbotschaft hat die 16-Jährige schon bei vielen Gelegenheiten verkündet. Ein paar Schulstunden zu verpassen sei nichts gegen die wertvolle Zeit, die die politischen Führer im Kampf gegen den Klimawandel seit Jahrzehnten verstreichen ließen.
If you still say that we are wasting valuable lesson time, then let me remind you that our political leaders have wasted decades through denial and inaction.
Greta Thunberg selbst hatte die Fridays for Future Bewegung im vergangenen August gestartet, als sie mit einem Plakat am ersten Schultag nach den Ferien sich vor das schwedische Parlament stellte. Doch der rasante Erfolg ihrer Aktion hat auch Kritiker auf den Plan gerufen. Wer koordiniert und steuert eigentlich diese 16-Jährige und ihren unermüdlichen Kampf fürs Weltklima? Unsere Reporterin Simonetta Dibban hat Gretas Vater genau danach gefragt, als sie sich die Protestbewegung in Schweden angeschaut hat.
Es sind an diesem Freitag höchstens 50 Demonstranten am Mynttorget. Zu viel Wind, zu viel Schnee. Laut sind sie trotzdem, vor allem die Kindergruppen, die ihre selbstgebastelten Schilder halten. Schulstreik fürs Klima, skandieren sie immer wieder. Greta Thunberg spricht mit einem Fernsehteam. Ihr Vater hat ihr gerade etwas zu essen gebracht.
Greta kommt nicht aus einer Familie von Klimaaktivisten, im Gegenteil. Ich liebte Autos, Reisen, Essen. Und meine Frau ist Opernsängerin. Sie hatte Engagements in der ganzen Welt. Sie musste fliegen, um arbeiten zu können. Greta beschäftigte sich mehr und mehr mit dem Thema, fing an, die Lichter auszumachen und jeden überflüssigen Stecker aus der Dose zu ziehen. Sie kam auch mit Argumenten und sagte uns, dass Fliegen das Schlimmste ist, was man als Einzelner tun kann. Und schließlich beschloss meine Frau, das Fliegen aufzugeben. Und dann sahen wir beide, dass diese Entscheidung Greta glücklich machte, weil wir ihr zuhörten und sie ernst nahmen. Das war eine enorme Erfahrung.
Die Unterstützung durch die Eltern ist zum Boomerang geworden. Das Kind werde als PR-Marionette ausgenutzt, so einer der Vorwürfe. Gretas Mutter, Marlene Ernmann etwa, wolle mit Hilfe ihrer Tochter ihr aktuelles Buch vermarkten. Denn in derselben Woche, in der Greta erstmals gegen die Klimapolitik demonstrierte, erschien das Buch der Mutter. In diesem Buch geht es auch um Greta. Sie hat Asperger, eine Form von Autismus. Auch Greta selbst spricht offen über ihre Krankheit. Mit 11 kam die große Krise. Sie aß nicht mehr, sie sprach nicht mehr, mehrere Monate. Ihr Protest sei für sie vor allem die beste Therapie, sagt ihr Vater.
Ja, sie redet darüber. Für sie ist es ein Geschenk, aus diesem Schubladendenken herauszukommen. Sie kann ihre Gefühle nicht verbergen, ist sehr transparent. Natürlich hatten wir Angst, dass es schlimmer werden würde. Doch nichts davon. Es hat sich alles verbessert. Essen, soziale Kontakte. Greta hat 1000% mehr Energie als früher.
Nur in Nebensätzen versucht Svante Thunberg, manche Vorwürfe zu entkräften. Er bezahle alles selbst. Die Bahnfahrkarten nach Davos, nach Brüssel und Paris und im vergangenen November den Mietwagen nach Katowice.
Auf unseren ersten Fahrten mussten wir ein Elektroauto nehmen, weil sie es nicht ertrug, unter fremden Leuten zu sein. Sie konnte zum Beispiel nicht essen, wenn Menschen um sie waren. Heute geht sie in Restaurants. Sie kann überall essen, solange es vegan ist, sogar im Zug. Und das hat unser Leben in der Tat verändert.
That has changed our life very much, very much, yeah.
Svante Thunberg, Anfang 40, Bart, lange Haare unter der Fellmütze, war Schauspieler, bevor Greta auf die Welt kam. Hat er mit ihr geübt und die großen Auftritte einstudiert?
Nein, das habe ich nicht. Es ist seltsam und kaum zu erklären. Ihre erste Rede hielt sie im Spätsommer nach 3 Wochen Schulstreik für einen großen Klimamarsch hier im Amphitheater. 2500 Menschen. Ich hielt das für keine gute Idee, sagte, Greta, du hast noch nie vor anderen Menschen gesprochen, nicht mal in deiner Klasse. Das könnte schrecklich für dich werden.
Die ganze Familie saß im Publikum, sehr nervös. Sie kannten ihre Tochter, fürchteten, sie könnte in Tränen ausbrechen oder stumm bleiben.
Aber sie ging darauf, hatte alles perfekt geübt. Sie sagte dem Publikum, ich werde Englisch sprechen, nehmt gerne alles auf. Und alle hörten ihr zu. Und sie trifft den UN-Generalsekretär und Al Gore und all diese Leute. Warum sollte ich nervös sein? Ich weiß doch, was ich sagen will.
Die Fridays for Future-Bewegung nimmt weiter Fahrt auf und ist längst zum Familienprojekt der Thunbergs geworden, Simonetta Dibbern berichtete. Zumindest symbolisch hat Portugal schon früh Zeichen in diesem Bereich gesetzt und zum Beispiel eine Europaratskonvention zur Bekämpfung häuslicher Gewalt als erstes EU-Mitglied ratifiziert. In der Praxis allerdings muss das Land im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen herbe Rückschläge einstecken. 10 Frauen sind seit Jahresbeginn ermordet worden. Das Land erlebt eine Welle extremer häuslicher Gewalt. Mehr als 25.000 Fälle pro Jahr sind bei den Behörden aktenkundig. Dabei hatte die Zahl der Fälle jahrelang abgenommen. Doch jetzt geschieht genau das Gegenteil. Auch unter jüngeren Portugiesen nimmt die Gewalt wieder zu. Die Regierung will gegensteuern, doch ihre Mittel sind begrenzt. Thilo Wagner mit den Hintergründen.
Die häusliche Gewalt gegen Frauen ist ins Zentrum der Berichterstattung portugiesischer Medien gerückt. Die Zahl der Opfer wird im Fernsehen immer wieder publiziert, so als würde es sich um die Konsequenzen einer Naturkatastrophe handeln. Dabei tauchte in den Statistiken auch das Verbrechen an einer Portugiesin auf, die im Februar in Frankfurt von ihrem deutschen Ex-Freund ermordet worden war. Aber diese Art der Berichterstattung ruft Kritik hervor. Das Thema sei an sich schon so dramatisch, dass es keine weitere Zuspitzung in den Medien nötig habe, sagt die Rechtsanwältin Elisabeth Brasil, die in der Frauenorganisation UMA für Gewaltverbrechen zuständig ist. In Portugal sei häusliche Gewalt lange Zeit nicht als Verbrechen behandelt worden und das sei das Ergebnis einer von Männern dominierten Gesellschaft, so Brasil. Vor rund 10 Jahren sei jedoch bereits ein wichtiger Schritt getan worden, um das Problem stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Das Parlament hat im Jahr 2009 ein Gesetz verabschiedet, das den zuständigen Behörden die nötigen Instrumente in die Hand gibt, um häuslicher Gewalt vorzubeugen. Polizei und Gerichte haben seitdem einen Fahrplan in der Hand, was zu tun ist. Eine Reihe von konkreten Maßnahmen wurde umgesetzt, insbesondere die Polizeikräfte, die oft als erste mit häuslicher Gewalt zu tun haben, seien speziell geschult worden, sagt Cristina Soeiro, Psychologin in der Ausbildungsstätte der portugiesischen Kriminalpolizei. In den portugiesischen Streifenpolizeieinheiten sind Methoden eingeführt worden, um häusliche Gewalt schneller zu identifizieren. Die Polizei ist speziell geschult worden, um festzustellen, wann ein Opfer sich in einer akuten Bedrohungssituation befindet und welche Maßnahmen schnell getroffen werden müssen, um das Opfer zu schützen. Doch genau hier versagen die portugiesischen Behörden. In mehreren Mordfällen, die nun in Portugal bekannt geworden sind, hatte die Polizei Kenntnis über die bedrohliche Situation der Opfer, ohne dass die Frauen den nötigen Schutz rechtzeitig erhalten hätten. Aus dem aktuellen Bericht einer Expertenkommission, die die Mordfälle im familiären Kontext untersucht hat, geht hervor, dass eine Frau, die Morddrohung erhält und den Täter anzeigt, durchschnittlich 3 Monate auf eine Antwort der Behörden warten muss. Die Frauenrechtlerin Elisabeth Brasil kritisiert auch die fehlende Kooperationsfähigkeit innerhalb der portugiesischen Bürokratie. Die zuständigen Behörden sprechen nicht miteinander und stimmen gemeinsame Aktionen nicht miteinander ab. Selbst wenn die Polizei ein hohes Risiko feststellt, braucht die Justiz viel zu lange, um die notwendigen Schutzmaßnahmen umzusetzen. Die Opfer werden sich selbst überlassen, bis der Täter erneut zuschlägt. Gleichzeitig sendet das portugiesische Justizwesen immer wieder fatale Zeichen. Vor 1,5 Jahren hatte ein Richter in einem Fall von brutaler häuslicher Gewalt aus der Bibel zitiert und dem Opfer eine Mitschuld an dem Verbrechen gegeben, weil die Frau eine außereheliche Beziehung geführt hatte. Der oberste Richterrat hat jetzt nach langem Hin und Her ein Disziplinarverfahren eingeleitet und trotzdem ist diese Entscheidung von konservativen Richtern öffentlich kritisiert worden. Das sei ein Zeichen, dass es der portugiesischen Gesellschaft schwerfallen würde, die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann voranzutreiben, sagt Elisabeth Brasil. Die Portugiesen wollen etwas sein, was sie nicht sind. Wenn wir kein Bewusstsein darüber entwickeln, dass wir in einer von Männern dominierten Gesellschaft leben, dann können wir diese Probleme auch nicht lösen. Anders als in Spanien gibt es in Portugal keine große kritische Masse von Frauen, die sich für die Gleichberechtigung aktiv einsetzt. Viele portugiesische Männer und Frauen glauben, dass es keinen Grund zum Protest gibt, weil die allgemeinen Rechte bereits festgeschrieben sind. Aber das ist falsch. Wir müssen weiter um die Gleichberechtigung kämpfen.
Die Welle extremer häuslicher Gewalt in Portugal. Thilo Wagner mit den Hintergründen. Neue und alte Fluchtrouten zwischen Spanien und Frankreich waren in dieser Woche unser Thema in Europa heute. Da ging es um gefährliche Gebirgspassagen, das Durchatmen in Notunterkünften oder die Träume der Flüchtlinge von einer besseren Zukunft. Während viele Migranten hoffen, dass ihnen nach der Flucht die Welt offen steht, reagieren die zuständigen Politiker und die lokale Bevölkerung in den Grenzgebieten bei aller Gastfreundschaft auch reserviert. Wie umgehen mit den afrikanischen Migranten, die mehrheitlich gar kein politisches Asyl beantragen, sondern in Frankreich arbeiten wollen? Julia Macher und Birgit Kaspar haben in Irun und Bayonne auf beiden Seiten der Grenze die politischen Konsequenzen dieser Entwicklung beobachtet.
Es ist eiskalt auf der Place de la Liberté an diesem Januarabend in Bayonne. In dicker Winterjacke, einen Wollschal um den Hals und Baskenmütze auf dem Kopf entrollen Jean-Baptiste und seine Frau ein weißgrundiges Transparent. Darauf steht in großen roten und schwarzen Buchstaben: Die Migranten, eine Chance für unser Land. Der Rentner erläutert.
Für mich ist es, weil jede Mal, wenn es eine Migration gab, und hier im Pays Basque,
er wolle damit sagen, wann immer es Migration gäbe, und im Baskenland sei das sehr oft der Fall gewesen, zum Beispiel während des Bürgerkrieges in Spanien, die Basken von südlich der Grenze, aber seither auch viele, viele andere, jedes Mal gäbe es eine Begegnung von Menschen und Kulturen und dies bringe immer eine Bereicherung für beide Seiten. Die Uhr oben auf dem festlich angestrahlten neoklassizistischen Rathaus zeigt Punkt 18 Uhr. An jedem ersten Freitag im Monat treffen sich Mitglieder verschiedener Organisationen zu ihrer einstündigen Mahnwache. Heute sind sie nur 9. 9 dick eingemummelte Figuren, die schweigend im Kreis stehen, um an die Menschenrechte zu erinnern und um Hilfsbereitschaft für Migranten zu fordern. Eine Passantin eilt mitten durch den Kreis. Sie blickt fassungslos auf die Transparente und schüttelt verständnislos den Kopf. Jean-Baptiste wundert das nicht.
Nein, nicht alle sind meiner Meinung, ganz klar. Es sind die, die sich gerne abschotten würden, weil sie nicht von anderen gestört werden wollen, die sich nicht in Frage stellen wollen.
Oder solche, die tatsächlich Angst vor dem Fremden hätten, Angst vor der islamischen Religion in einem katholischen Land, insbesondere vor dem Hintergrund der Terroranschläge der jüngsten Vergangenheit.
Das ist in Irun nicht anders als in Bayonne. Im katholischen Spanien ist Moro, Maure, ein Schimpfwort. Die Migranten wecken alte Ängste. in einem kleinen Schuhgeschäft in der Nähe des Rathausplatzes, wo sich jeden Morgen die jungen Afrikaner zum Frühstück treffen, tauscht sich eine Kundin mit der Besitzerin aus. Die vielen Menschen aus anderen Ländern verunsicherten sie, erzählt die ältere Dame. Sie meide nachts inzwischen bestimmte Straßen. Die Verkäuferin nickt zustimmend. Das Problem seien nicht die jungen Schwarzen, das seien gut erzogene Kinder, sondern diejenigen, die schon länger hier wohnten. Da hätten einige die Finger im Drogengeschäft.
In Frankreich machen sich populistische Parteien wie Marine Le Pens Rassemblement National solche Ängste bereits zunutze. Der RN-Delegierte des Departements Pyrénées-Atlantique hat erst kürzlich gewarnt, dass Bayonne sich zu einem kleinen Calais entwickeln würde und eine Schließung der Grenzen gefordert. Absoluter Blödsinn, meint Jean-Baptiste und warnt vor der Instrumentalisierung solcher Ängste in Medien und Politik.
Voilà, et puis, surtout, il y a certaines personnes de
Und dann gibt es noch die Politiker, die sich dieser Ängste bedienen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Sie heizen die Stimmung auf, mit dem Ergebnis, dass viele Leute verunsichert sind.
Ein junger Mann nähert sich dem Kreis.
Das ist ein großes Problem, aber wie können wir es lösen? Es ist kompliziert.
Sylvain blickt in den eiskalten Nachthimmel, als seien dort Antworten zu finden.
Für den Accueil ist es kompliziert, man kann nicht jemanden in der Rue lassen.
Die Aufnahme von Flüchtlingen ist schwierig. Man kann sie nicht einfach auf der Straße sitzen lassen, aber man kann auch nicht alle aufnehmen.
Nach einer knappen Stunde in der eisigen Kälte rollen die neuen Demonstranten völlig durchgefroren ihre Transparente ein. Die Menschenrechtsaktivistin Regine wickelt ihren braunen Schal fester um den Hals. Öffentliche Kundgebungen gegen Migranten sehe man glücklicherweise noch nicht in Bayonne. Obwohl der frühere Front National im Baskenland bisher deutlich unterhalb des nationalen Durchschnitts lag, will sie nicht ausschließen, dass die extremen Rechten bei den nächsten Wahlen zulegen könnten.
Vielleicht wird dann ein Bürgermeister gewählt, der weiter rechts steht. Der jetzige Bürgermeister von Bayonne kommt aus der politischen Mitte, aber seine Amtszeit wird bald enden.
Dem Bürgermeister der 50.000 Einwohnerstadt Bayonne, Jean-René Etchegaray, weht seit seinem Engagement für die Migrantennotunterkunft La Pausa politischer Gegenwind ins Gesicht. Auch der Präfekt kritisiert ihn heftig. Etchegarays Forderung nach einer finanziellen Beteiligung des Departements am Unterhalt der Notunterkunft lehnte er strikt ab. Der Bürgermeister reagierte verärgert.
Wir haben den Ort aus humanitären Gründen, aber auch aus Gründen der Sicherheit eingerichtet. Ich verstehe nicht, wie man einem Bürgermeister dies vorwerfen kann, denn im Grunde ist es eine Konsequenz, die aus dem staatlichen Versagen bei der Ausübung seiner Souveränität resultiert.
In Spanien ist die Unterstützung für rechtspopulistische Parteien noch gering. Die spanische Vox baut in der Provinz Gipuzkoa gerade ihre lokalen Vertretungen auf, kommt laut Umfragen aber bisher nicht über 1%. Beim Umgang mit dem Phänomen jedoch gleichen sich die Verwaltungen in Frankreich und Spanien. Solange nicht die Alarmglocken schrillen, werden die Verantwortlichkeiten hin und her geschoben. Sogar der Ausdruck dafür ist der gleiche. Passer la patate chaude, passar la patata caliente, die heiße Kartoffel weitergeben.
Zwischen Gastfreundschaft, Behördenüberforderung und der Angst vor den Fremden. Die politischen Folgen der Migration im spanisch-französischen Grenzgebiet. Das war eine Reportage von Julia Macher und Birgit Kaspar. Die lange Ausgabe dieser Grenz- und Flüchtlingsgeschichten gibt es morgen in den Gesichter Europas, hier um 11.05 Uhr im Deutschlandfunk. Regierung Kurz in Österreich fühlt sich dem christlichen Abendland verpflichtet, aber gehört auch der arbeitsfreie Karfreitag dazu? Als gesetzlicher Feiertag wird er abgeschafft, als persönlicher Feiertag eingeführt. Mehr dazu gleich in Tag für Tag mit Christiane Florin. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.